Hallo und herzlich willkommen zum IPIGU-Podcast. Heute bin ich in Schleswig bei der BEM-Akademie und ich spreche mit Klaus Leuchter über seine Arbeit im ersten Teil und im zweiten Teil mit Finja Jebens. Finja, hallo Klaus, du bist seit vielen Jahren in Sachen Prävention, Gesundheit und Reha unterwegs und hast im Laufe der Zeit viele Projekte und Erfahrungen zu diesem Thema zusammengetragen. Aktuell bist du Leiter der BEM-Akademie innerhalb des Vereins zur Förderung der betrieblichen Eingliederung, also ESA e.V. ESA steht für Eingliedern statt Ausgliedern. Erzähl doch mal, vielleicht noch mal ergänzend etwas zu dir und welche Ziele ihr bei ESA verfolgt.
Ja, ich war früher in der Krankenversicherung tätig und habe in der Zeit auch viel im Bereich Gesundheitsprävention.
Ach so,
okay. Gesundheit und Prävention, wollte ich sagen.
Okay.
Zu tun gehabt, habe mich 2004 ganz intensiv mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement beschäftigt. Das hängt mit meiner Vorerfahrung zusammen. Ich habe vor nunmehr 30 Jahren ungefähr den Handwerkerfonds Suchtkrankheit e.V. Ins Leben gerufen und seitdem beraten wir Betriebe, also vorwiegend kleine Handwerksbetriebe, bei der Wiedereingliederung von Suchterkrankten, vom praktisch motivieren in die Therapie zu oder Entgiftung und Therapie zu gehen und dann eben zur Wiedereingliederung. Weil das so erfolgreich läuft, auch in Betrieben, in denen durch die Suchterkrankung schon Konflikte waren, habe ich gedacht, das muss bei anderen Krankheiten auch gehen und das betriebliche Eingliederungsmanagement ist dafür faszinierend vom Gesetzgeber offen formuliert. Der Betrieb hat Gestaltungsmöglichkeiten, es ist nicht so festlegend, wie viele Arbeitsschutzbestimmungen formuliert. Mit der Freiheit muss man was gestalten können. Das ist so der Hintergrund gewesen, wie ich zum BEM schon sehr früh dann gekommen bin. Wir hatten damals auch ein Team mit 10 Sozialpädagogen und Sozialpädagogen als Gesundheitsberatung in der Krankenkasse und haben uns dann qualifiziert zum Disability Manager. Das gesamte Team auch, das war schon ein Novum im Bundesgebiet, eine Krankenversicherung zu haben.
Ja, das war, können wir das irgendwie verordnen, 2009 oder 10 oder?
Nein, das muss schon 2006 oder 2007 gewesen sein, derzeit schon.
Okay. Mhm.
Also
sozusagen die ersten Disability Manager.
Denn? Ja, also ziemlich zu Beginn. Und das war auch über den Kontakt zur Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Ich habe dort mitgewirkt in den bundesweiten Gremien zum Disability Management. Und dadurch habe ich viel gelernt, viele Verbindungen bekommen, auch die ich später in der Arbeit nutzen konnte. Mit diesen Vorerfahrungen habe ich mich dann 2008 entschieden, aus der Krankenversicherung auszusteigen und möglich wurde das durch das Angebot des Sozialministeriums in Schleswig-Holstein, ein Projekt mit einer Laufzeit von 3 Jahren zu machen für Handwerksbetriebe in Schleswig-Holstein zur Information über BEM und Unterstützung bei der Durchführung. Dazu haben wir nach dem gleichen Muster wie bei dem Handwerkerfonds einen neuen Verein gegründet. Das Besondere ist, dass beim Handwerkerfonds auch alle Kreishandwerkerschaften in Schleswig-Holstein Mitglied sind und diese Arbeit unterstützen. Die Kreishandwerkerschaften sind in den Kreisen vor Ort. Über die Innungen werden sie getragen. Und an diese Stelle richtet sich im Allgemeinen ein Handwerksbetrieb seiner Frage, wenn es ein Problem bei Personalen gibt. Und hier haben die etwas sowohl bei dem Suchtbereich, wo sie dann verweisen konnten sozusagen an eine Stelle, die wir selber geschaffen haben, eben den Handwerkerfonds. Und nach dem Muster ist auch dieser Verein zur Förderung der betrieblichen Eingliederung, damals hatten wir es in der Satzung noch mit einem anderen Namen, Eingliederung im Handwerk e.V. Und da sind auch wieder alle Kreishandwerkerschaften Mitglied und so haben wir auch die Fälle zugewiesen bekommen, sozusagen. Wir haben natürlich Werbung für das Angebot gemacht, als das Projekt startete 2008. Aber es kam eben auch viel über die Fragen der Betriebe bei den Kreishandwerkerschaften, wenn sie einen Fall zum Fragen zu einem Krankheitsfall haben. Es waren ja in der Regel keine Fragen, wie jetzt das betriebliche Eingliederungsmanagement zu organisieren ist, sondern die haben erstmal ein Problem mit einem kranken Mitarbeiter.
Ja, klar.
Ja, so mein Werdegang in das BEM hinein sozusagen. Ich habe das nie bereut, sondern habe, so wie ich das damals las, als die gesetzliche Bestimmung kam, auch gesehen und er dann auch in den Handwerksbetrieben erlebt, weil man liest da ganz viel, dass BEM in Kleinbetrieben nicht umgesetzt werden kann, dass die geringe Zahl von Mitarbeitern dazu führt, dass sie gar nicht die Ressourcen hätten dafür. Es ist eigentlich ganz anders. Sie brauchen nur eine Unterstützung von außen. Und das haben wir als Verein praktisch auch zu unseren Zielen gemacht. Also der Verein wurde gegründet mit der Information und Aufklärung als Ziel zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, aber gleichzeitig auch die Unterstützung im Einzelfall, und zwar auch die Unterstützung von Beschäftigten. Das ist nicht ein reines Angebot an Arbeitgeber, sondern auch an die Beschäftigten, die zum Beispiel dann im Zuge eines BEM-Prozesses dann Unterstützung bekommen bei der Beantragung eines Grades der Behinderung oder von Reha-Leistungen oder so. Also auch das gehört mit zum Alltagsgeschäft für den Verein, ebenso wie eben die Seite des Arbeitgebers zur Information und auch zur Motivation, einen BEM anzubieten. Das Besondere bei den Kleinbetrieben ist natürlich auch, dass man schon davon ausgegangen ist, mit Schulungen der Handwerksmeister das BEM installieren zu können, aber es ist einfach in der Realität so, bei einer durchschnittlichen Beschäftigtenzahl in Schleswig-Holstein im Handwerk von 5 Beschäftigten, da gibt es Betriebe, die haben 10, 20 Jahre keinen einzigen Krankheitsfall gehabt, über 6 Wochen Dauer. Und diese Meister kriegt man nicht in eine Schulung, um sich vorzubereiten darauf, dass dieser Fall mal eintreten könnte. Der sitzt mit der Not, wenn der Fall da ist und jemand über 6 Wochen fehlt und er keinen Ersatz bekommt, und braucht dann Hilfe und ist dann auch bereit, sich mit dem BEM zu beschäftigen.
Okay. Ja, die Anforderungen an ein BEM für so ein Klein- oder ja, auch ein Kleinstunternehmen ist ja gar nicht mal so gering, nicht? Also wenn man so sieht, wie sich große Unternehmen auch damit abquälen, zum Teil da Strukturen zu installieren oder überhaupt das Know-how in die Unternehmen zu bekommen. So können denn eigentlich Klein- und Kleinstunternehmen diese Anforderungen an ein BEM erfüllen?
Ja, davon bin ich überzeugt, auch gerade nach den inzwischen 9 Projektjahren, in denen ich tätig gewesen bin dort im Handwerk. Aber es ist natürlich so, wenn man die gesetzliche Bestimmung sieht, wie die formuliert ist, wenn ein Handwerker diesen Gesetzestext liest, ist er erstmal überzeugt davon, das betrifft ja nicht unseren Betrieb, weil dort heißt es, der Betrieb muss mit der Mitarbeitervertretung, mit dem Betriebsrat, muss eine Betriebsvereinbarung geben oder kann eine Betriebsvereinbarung geben. Dann muss er es mit dem Integrationsamt und den Reha-Trägern. Er hat noch nie einen Reha-Träger im Haus gehabt. Das Integrationsamt kennt er nicht in der Regel. Nicht? So, das ist für ihn so fremd, dass er glaubt, das ist eine gesetzliche Bestimmung, die trifft Großunternehmen, aber nicht uns Kleine. Das ist eine zusätzliche Erschwernis, wenn man Inhaber von Kleinbetrieben, wenn man die Meister schulen will. Was wir aber gemacht haben, wir haben die Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaften intensiv geschult, sodass, wenn die Frage kommt zu einem Krankheitsfall, was kann ich machen jetzt? Ich habe jemanden, der kann seine alte Tätigkeit nicht mehr ausüben, dass dann in Richtung BEM gesteuert wird und auch vermittelt werden kann, dass von uns die Beratung im Betrieb einsetzt. Dass dort also mehr Fachwissen vorhanden ist, als man jetzt vom Handwerksmeister direkt erwarten könnte. Dann aber zu den formellen Anforderungen. Ich habe eine kleine Mappe sozusagen für den Betrieb entwickelt mit einem mit Texten, die aus dem früheren Munda-Projekt stammen von Professor Rexroth. Die waren im Internet frei zugänglich. Das war ein Projekt vom BMAS, extra dafür, dass also die allen möglichen Texte erstellt werden und dann angeboten werden sozusagen. Und das habe ich dann runtergebrochen auf den Bedarf im Handwerk und auf uns dann umgestellt. Und damit, wenn man jetzt mal die formellen Voraussetzungen durchgeht, Beschäftigte müssen eine Vorinformation haben, was das BEM eigentlich ist. Sie müssen aufgeklärt werden zum Datenschutz und auch den Hinweis bekommen, dass sie das ablehnen, dass BEM auch die Teilnahme ablehnen können. Das Ganze steht in einem Informationstext, den der Betrieb bekommt. Das kann individuell ausgehändigt werden vor dem Gespräch, wenn man davon ausgeht, nicht, dass es Betriebe sind mit 5 oder noch weniger Beschäftigten. Es kann aber im Betrieb auch am schwarzen Brett ausgehängt werden, damit die Beschäftigten insgesamt informiert sind, dass sie angesprochen werden, wenn sie länger als 6 Wochen krank sind. Das nächste ist die Zustimmungserklärung, die dann von dem Infotext nochmal getrennt eben den Beschäftigten vorgelegt wird bei Beginn des BEM-Gespräches, dass die einverstanden sind damit und damit diese Aufklärung, die gefordert wird vor dem BEM, auch tatsächlich erfolgt und auch dokumentiert ist. Und dann gibt es eben in der Mappe die Ablehnungserklärung für Beschäftigte, wo sie sagen können, ich möchte davon nicht Gebrauch machen, ich verzichte auf ein BEM. Und noch ein DIN A4-Blatt sozusagen, wo in Stichworten festgehalten werden kann, was vereinbart wird für die Zukunft. Umfangreicher ist diese Mappe nicht. Und das sind nach meiner Überzeugung für Klein- und Kleinstbetriebe die Mindestvoraussetzungen, die da sind. Also ich habe schlechte Erfahrungen gesammelt in den Kleinbetrieben, gerade jetzt aus den Jahren davor beim Thema Sucht. Wenn man einen Leitfaden mit 90 Seiten mitnimmt, dem Handwerksmeister in die Hand drückt und sagt, hier haben Sie einen Leitfaden, da können Sie alles für diesen Umgang jetzt mit Ihrem Mitarbeiter nachlesen, und der blättert einmal und sagt, soll ich 90 Seiten lesen? Also teilweise wird man dann durch die Situation auch, weil die in Zeitnot sind, weil die Auftragslage recht hoch ist, glücklicherweise auch im Handwerk, aber es sorgt ja auch für Beschäftigung dann und Motivation, auch Fachkräfte zu halten. Aber wenn Sie dann damit konfrontiert werden, so etwas zu lesen, dann werden sie manchmal schon aggressiv, so von der Abwehr her.
Ist ja auch eine Überforderung.
Also für den Suchtbereich haben wir einen Leitfaden entwickelt mit Partnern auf Bundesebene in der Federführung vom Fachverband Sucht, der wirklich lesbar ist, auch mit, ich glaube, unter 20 Seiten. Also das ist etwas, und das kommt auch gut an. Also das ist eine Größenordnung, was der Handwerker auch annimmt.
Wie kommt man an diesen Leitfaden ran? Kann man den bei euch bestellen oder gibt es den im Internet?
Ist er vergriffen, ihn gibt es zum Download im Internet, aber also die Restexemplare habe ich hier auf Lager. Also noch sind genug da, wenn Anforderungen kommen, könnt ihr auch hier bestellt werden.
Okay, weil dieser Podcast bundesweit gehört wird, kann ich aber dann in die Shownotes rein, also die Informationen dazu reinschreiben, wo Sie das runterladen können. Ja. Ne? Okay, prima. Und wie sieht das mit der Mappe aus, von der du gesprochen hast? Das ist ja, diese Mappe ist zusammengestellt für deinen Beratungsbereich hier in Schleswig-Holstein. Ja, ja. Können sich dann Schleswig-Holsteiner Klein- und Kleinstbetriebe hier bestellen oder nicht?
Also wir stellen die Texte auch zur Verfügung. Wir stellen sie nicht ins Internet. Das hat aber Ursachen, wo uns ein Jurist gesagt hat, also da gibt es immer Leute, die das Haar in der Suppe suchen, und dann deswegen steht es da nicht zum Download, aber bei individuellen Anforderungen stellen wir die Texte auch zur Verfügung.
Genau, die können hier anrufen und sagen, oder kommt vorbei oder schickt uns so eine Mappe zu, das geht. Ja. Ja. Wir geben dann auch eure Kontaktdaten dann nachher mit rein in diese Shownotes. Okay. Wenn ihr jetzt die kleinen Unternehmen beratet, mit welchen Voraussetzungen, also was erwartet euch da, was seht ihr da im Grunde genommen und mit welchen Stolpersteinen ist zu rechnen, dass die das BEM auch gut durchführen können? So was konkret tut sich da auf?
Also erstmal Das fängt an bei dem Beratungsgespräch. Man muss sich dann schon Gedanken machen, wo führen wir das überhaupt? Also gerade wenn es mobile Firmen sind, die teilweise nur auf Baustellen arbeiten und dann gar kein ordentliches Büro haben, gerade bei Kleinstunternehmen gibt es ja. Also das muss organisiert werden, das muss man vorher auch sich überlegen, dass man das im Blick behält, wenn man so einen Termin abmacht.
Darf ich nochmal dazwischen fragen? Und wir sprechen jetzt von, ihr beratet die Geschäftsinhaber oder ja, die BEM-Fälle, also, die Betroffenen?
Also beides ja. Mhm. In der Regel sieht es so aus, dass es über die Vermittlung über die Kreishandwerkerschaften oder bei Betrieben sich direkt melden, ein telefonisches, längeres Gespräch gibt über das, was jetzt vorliegt, was getan werden muss. Mhm. Dann versuche ich, einen Termin zu vereinbaren, in dem schon der oder die Beschäftigte zum BEM-Gespräch auch kommt. Wenn es erforderlich ist, gibt es auch vor Ort ein Vorgespräch. Mhm. Aber vielfach bin ich dann in den Betrieb gekommen, wo praktisch der oder die Beschäftigte schon da ist. Wir haben dann die Unterlagen vorher an den Betrieb geschickt, sodass das vorbereitet war mit den Informationen zum BEM und konnten sozusagen dann gleich einsteigen
in das Gespräch. Ah, verstehe. Okay. Und also verquickt sich das auch so. Da geht es ja gleich so von in die Praxis. Du hattest vorher ja auch gesagt, dass das BEM in den Kleinstbetrieben erst dann ein Thema wird, wenn schon ein konkreter Fall vorhanden ist. Und von daher gibt es da dann oft so eine Überschneidung, ne? Dass man zum einen den Arbeitgeber informiert und dann gleichzeitig auch ein Gespräch mit anbietet für den Betroffenen. Ja. Okay.
Und das Besondere an den Kleinbetrieben ist, dass es ein engeres Verhältnis zu den Beschäftigten gibt und dass bei den Meistern, Betriebsinhabern schon eine Sorge um den einzelnen Mitarbeiter auch spürbar ist. Also diese Gespräche laufen überwiegend in einer Atmosphäre, wo wirklich gesucht wird, wie kann es jetzt irgendwie weitergehen? Und das können wir tun, selbst in Fällen, wo unter Umständen die Erkrankung so schwer ist, dass es absehbar ist, dass eine Rückkehr an den Arbeitsplatz gar nicht möglich ist, sorgen sich dann die Arbeitgeberseite sozusagen, wie wird sein Auskommen sein? Also ist es jetzt unvermeidbar, eine Erwerbsminderungsrente zu beantragen? Kann man noch einen anderen Weg gehen? Nicht? Also diese Sorge zu spüren, die tut auch gut, weil dann macht die Beratung auch Spaß. Also zu erleben, dass ein Betrieb jemanden nicht fallen lässt, nur weil die Leistungskraft dann geringer geworden ist oder ganz weg ist. Also auch solche Beratungen habe ich gehabt, wo absehbar ist, dass es in den Rentenübergang geht, wo aber der Arbeitgeber nochmal sicher gehen wollte, dass wirklich alles getan wird und Anträge auch rechtzeitig gestellt werden.
Mhm. Und dabei unterstützt ihr auch, also das beim Antragstellen?
Ja, also etwas, was in Kleinbetrieben sehr wenig bekannt ist, wenn eine ernstere Erkrankung eingetreten ist, auch den Gedanken dann im Kopf zu haben, dass ein Grad der Behinderung beantragt werden kann und dass man dann über den GDB von 30 oder 40 auch eine Gleichstellung beantragen kann mit einem schwerbehinderten Menschen. Diesen Weg sind wir doch recht häufig gegangen. Mhm. Wenn es sich aufgrund der Erkrankung abzeichnete, dass eine Chance besteht, einen GDB von 30 zu bekommen, über die Gleichstellung haben wir dann auch mit dem Integrationsamt Kontakt aufgenommen, um Hilfen für den Betrieb zu bekommen, technische Hilfsmittel. Da sind ja häufig technische Lösungen gefunden worden, die im Betrieb vor dem nicht vorstellbar waren. Mhm. Also die technische Beratung auch durch das Integrationsamt hat dann selbst manchen Handwerker überrascht, dass es da etwas gab, was man dort einsetzen konnte. Mhm. Und das andere ist eben, auch mit einem Minderleistungsausgleich das zu ermöglichen, dass jemand mit seiner eingeschränkten Leistungsfähigkeit im Betrieb bleibt, praktisch seinen vollen Lohn auch bekommt, aber nicht mehr alle Tätigkeiten ausführen kann. Dass dann einige, dass der Arbeitgeber das so umorganisiert, dass er gewisse Arbeiten eben nicht mehr ausübt, aber dafür der Betrieb eben den Minderleistungsausgleich erhält. Und so haben wir über viele Jahre auch Beschäftigte am Arbeitsplatz erhalten in seinem früheren Betrieb. Und das ist dann auch schon auch eine längere Beratung, nicht? Wenn man mal die Zeit sieht, wenn ein GdB zu beantragen, das sind ja doch etliche Monate, bis der Bescheid kommt. Und so ist die Begleitung auch entsprechend lange. Und was mich erstaunt hat, gerade bei der geringen Betriebsgröße, dass Betriebe dann so lange das auch aushalten. Also, dass sie nicht vor dem zum Mittel der Kündigung gegriffen haben. Also dabei muss man wissen, dass eben ein Betrieb mit 5 Beschäftigten, wie der durchschnittliche Handwerksbetrieb, für den gilt das Kündigungsschutzgesetz nicht. Früher war dann immer der Tipp, wenn die sich irgendwie erkundigt haben, was kann ich machen, langer Krankheitsfall, musst du kündigen. So kannst du ja, hast ja kein Kündigungsschutzgesetz zu beachten. Deswegen ist auch eine krankheitsbedingte Kündigung von der juristischen Seite in den Betrieben vielfach völlig unbekannt, weil das ist nie ein Thema gewesen. Also da wird dann einfach ohne Angabe von Gründen dann gekündigt. Und das in diesen Jahren zu erleben, dass die Betriebe selber mitgearbeitet haben daran, dass die Beschäftigten ihren Platz behalten haben, auch wenn er verändert war. Da war, muss ich auch wirklich das Integrationsamt loben, dass die in so kleinen Betrieben auch bereit waren, dann zu so individuellen Lösungen auch zu greifen und das zu unterstützen. Das, auch da, das macht dann auch Freude, wenn das funktioniert und die Arbeit nachher wieder geleistet ist. Und wir haben einen aktuellen Betrieb in einer Tischlerei, wo ein, das ist sogar ein Geselle im Alter von unter 40, da also die bisherige Tätigkeit so nicht mehr ausüben kann. Da wurde dann gemeinsam, also erstmal wurde der Grad der Behinderung beantragt, Gleichstellung hat er bekommen und es wurde überlegt, was könnte in einem Betrieb mit insgesamt 4 Gesellen dieser Mensch dann machen. Und so kamen wir darauf, dass er im Büro die Aufträge von den Kunden bearbeiten könnte und Angebote schreiben könnte. Der Chef arbeitet selber auf den Baustellen mit, der ist also tagsüber unterwegs und wenn Kunden sich melden, dann macht er denen praktisch in den späten Abendstunden ein Angebot, das er dann per Post oder per Mail zuschickt. Eine direkte Kommunikation mit Kunden findet dann eigentlich um die Zeit ja nicht mehr statt. Er kann nicht nachfragen, sondern schickt etwas raus. Und da, so hat er seine Aufträge akquiriert. Und da kam die Idee, er könnte den ganzen Tag im Büro sich mit diesen Aufträgen beschäftigen. Und dazu müsste er geschult werden, um das Computerprogramm entsprechend dann auch zu nutzen. Das ist dann auch mit Leistungen, die dann bewilligt wurden über die Deutsche Rentenversicherung und über das Integrationsamt, auch alles so umgesetzt worden. Der hat also jetzt einen Vollzeit-Büroarbeitsplatz, macht die Angebote. Und das Kuriose ist, dass er dadurch, dass er direkt mit Kunden telefonieren kann und nachfragen kann, dann kann er zum Beispiel auch sagen, wenn Sie das jetzt schon machen lassen von uns, sollen wir das nicht gleichzeitig noch machen. Das heißt, die Aufträge sehen jetzt anders aus und haben so zugenommen, dass dieser Betrieb jetzt 2 neue Gesellen sucht und einstellen will.
Das ist ja hübsch. Also,
so hat man aus dieser Notsituation einen kranken Mitarbeiter zu halten, das sogar noch geschafft, dass dieser Betrieb jetzt erweitern kann.
Ja, das ist natürlich ein tolles Beispiel für eine geglückte Eingliederung. Toll. Ja, Thema Unterstützungsmöglichkeiten. So. Also wie ist denn da, du hast jetzt gerade ganz konkret eine Unterstützungsmöglichkeit, eine Wiedereingliederung geschildert. Ja, das war eine tolle Möglichkeit, wie man die kleinen Betriebe unterstützen kann, ganz konkret unterstützen kann. Und wohin kann man sich noch wenden, wenn man, du hast das Integrationsamt genannt, die dann auch mit, auch die ich dann weiter unterstützen und auch die persönlichen, die Antragsteller mit unterstützen. Was gibt es da noch an Unterstützungsmöglichkeiten?
Also der Gesetzgeber hat ja davon gesprochen, dass die gemeinsamen Servicestellen auch zur Unterstützung da sind. Die Träger der Rehabilitation sind genannt. Nach meiner Erfahrung hat das bisher nicht funktioniert und auch die Gesetzesänderung zum 1. Januar 2018 hat da bisher noch nicht gegriffen. Also bei den gemeinsamen Servicestellen gab es ja schon eine Richtlinie der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation und danach mussten die eigentlich auch in die Betriebe gehen und in den Betrieben vor Ort beraten. Das haben aber die Träger in den meisten Stellen nicht ihren Beschäftigten nicht ermöglicht. Mhm. Dadurch konnte das nicht umgesetzt werden, weil dieses Zeitkontingent so knapp war. Nun gibt es die gemeinsamen Servicestellen nicht mehr im Gesetz. Die Ansprechstellen der Träger für Rehabilitation findet man noch nicht. Also man hat ja auch noch die Übergangszeit jetzt, wo es bis Ende 2018 eben noch einige gemeinsame Servicestellen geöffnet haben. Eine sehr unklare Situation im Bundesgebiet. Man weiß eigentlich nicht, wie ist die Situation vor Ort. Dafür ist aber das Sozialgesetzbuch 9 verändert worden und die Träger der Rehabilitation haben seit dem 01.01.2018 generell die Aufgabe, die Betriebe in den Betrieben zum BEM zu informieren und sie auch bei der Durchführung des BEMs vor Ort zu unterstützen. Das wird nach meiner Wahrnehmung, da kann ich eben nur aus dem hiesigen Umfeld sprechen, das erfolgt nicht. Also Anfragen, auch bei der Krankenkasse zum Beispiel, führen dann auch dazu, dass gesagt wird, da haben wir niemanden, da können wir nicht helfen. Und das zieht sich so durch. Es gibt einige Veränderungen, die ich da ganz positiv finde. So haben zum Beispiel die Projekte der Unfallversicherung, der Berufsgenossenschaften, die haben schon immer zur Unterstützung der Betriebe Projekte zum BEM durchgeführt. Was sie jetzt anders machen seit 2018, wenn sie jetzt in den Betrieb kommen wegen einer Berufskrankheit oder wegen eines Arbeitsunfalls, dann fragen sie, ob es Probleme zu BEM-Fällen gibt, die nicht in deren Zuständigkeitsbereich fallen. Mhm. Das ist etwas ganz Neues, weil das haben sie früher immer abgelehnt, damit sie nicht dann mit dem zuständigen Krankenversicherungsträger in Konflikt kommen. Ich habe auf einer Tagung eben gehört, wie das dargestellt wurde und fand, das ist also mit eines der entscheidenden Vorteile, die sich auch da durch diese Gesetzesänderung ergeben haben. Also in den Projekten wird eben nach allen BEM-Fällen gefragt, dann von einem Reha-Träger und das finde ich positiv. Aber zurück zu den Krankenkassen, das sind eigentlich diejenigen, die im BEM-Fall als Reha-Träger die ersten sind, die damit konfrontiert werden, die mit dem Krankengeld eine Leistung erbringen, die zum Lebensunterhalt ja auch der Beschäftigten dient, die da im Kontakt stehen mit den Beschäftigten, die Möglichkeit haben, also zumindest Unterstützung anzubieten, zu fragen, was sie da unterstützend tun können. Das liegt leider im Argen. Also ich habe sogar paradoxerweise aus dem Handwerk Fälle gehabt, wo zum Beispiel eine Einladung zum BEMF vom Handwerksbetrieb rausgeschickt wurde, weil schon der Kontakt aufgrund einer langen Krankheit abgebrochen wurde oder nicht mehr bestand. Die Beschäftigten haben dann dem BEM zugestimmt und sind also nach vielen Monaten Krankheit dann wieder in den Betrieb gekommen. Und in zwei Fällen wurde mir dann gesagt, ich bin mit diesem Schreiben, mit dem Einladungsschreiben zu meiner Krankenkasse gegangen und habe gefragt, können Sie mich dazu aufklären? Muss ich an so einem Gespräch teilnehmen? Ist das gut für mich oder können Sie mir da irgendwie helfen? Und beide hatten eine Antwort bekommen, die völlig identisch war und die mich fast geschockt hat, nämlich das ist das betriebliche Eingliederungsmanagement, dafür ist nur Ihr Arbeitgeber zuständig, damit haben wir als Krankenkasse nichts zu tun, da können wir Ihnen nicht helfen. Mhm. Also wenn das schon auf die konkrete Frage und das vor Ort, also das war nicht telefonisch, sondern direkt in eine Geschäftsstelle gegangen, die Antwort war, das war ein Armutszeugnis, wenn man sieht, dass seit 2004 im Gesetz steht, dass die Reha-Träger zum BEM unterstützen sollen.
Ja.
Also dann so eine Aussage, damit haben wir nichts zu tun, passt gar nicht. Also das wäre eigentlich etwas, was man organisieren könnte, dass die Träger der Rehabilitation, die ohnehin jetzt seit 2018 verstärkt in die Verpflichtung genommen wurden, dass man dort also Unterstützungssysteme für die Betriebe aufbaut. Aber ich sehe noch da also nichts am Horizont, was sich da bewegt.
Ja, okay. Das hört sich ja nicht so gut an, weil ja auch durch diesen Wegfall der Servicestellen, die ja damals auch nicht so toll genutzt wurden, und so aus meiner Erfahrung wurden sie deshalb nicht so toll genutzt, weil sie einfach nicht bekannt waren, dass es sie gibt, zum einen, und zum anderen, wenn man sich dann an sie gewendet hat, dass dann die Angesprochenen von nix mit Verlaub eine Ahnung hatten. Und dann, das sind so zwei Sachen, dann ist das natürlich eine Totgeburt sozusagen. Da wollen wir doch mal hoffen, dass sich das doch noch in den Strukturen anders entwickelt.
Ja. Also es gibt ja im Bundesgebiet auch positive Beispiele. Also in Baden-Württemberg zum Beispiel haben die gemeinsamen Servicestellen zum BEM qualifiziert. Und ich habe mal gehört, also ich habe es nicht nachgeprüft, ob es wirklich so ist, aber habe mal gehört, dass die sogar zertifiziert wurden als Disability Manager, die in den gemeinsamen Servicestellen saßen vor einigen Jahren. Und die durften auch rausgehen, in Betriebe gehen. Da war das Bundesland schon bundesweit führend in Baden-Württemberg. Alle anderen Bundesländer haben eigentlich die Chance vertan damit. Es gibt aber durchaus auch dort Ausnahmen. Und wir haben zum Beispiel in Schleswig-Holstein eine Servicestelle in Rendsburg, die bundesweit auch als leuchtendes Beispiel dasteht. Also der Mitarbeiter hat immer eine freie Hand auch gehabt.
Bei welchem Träger angesiedelt?
Das ist die Deutsche Angestelltenkrankenkasse, die DAK, die ihm ermöglicht hat, auch die Zeit so zu nehmen, wie er sie für die Fälle braucht. Bei anderen Trägern war es immer so, dass die nur ein bestimmtes Stundenkontingent hatten und dadurch auch ihren eigenen Einsatz sozusagen zurückschrauben mussten. Und das ist dann einfach nicht zielführend. Aber ansonsten wäre das eigentlich das System, wo man Unterstützung aufbauen könnte, weil die Reha-Träger ja alle letztendlich auch von den Kosten eines langen Krankheitsfalles betroffen sind und Leistungen aufbringen müssen und dadurch auch ein Eigeninteresse haben müssten, dass sie mit dem BEM eine Krankheitszeit auch verkürzen können und die Wiederaufnahme von Arbeit ermöglichen können. Das muss man allerdings auch verinnerlicht haben. Daran muss man glauben, wenn man daran geht. Mhm. Und da scheint es immer wieder dran zu hapern. Dass einfach die Vorstellung, dass man über dieses BEM tatsächlich Krankheitszeit verkürzen kann, nicht vorhanden ist. Und der schöne Begriff des kreativen, kooperativen Suchprozess, der macht das ja eigentlich deutlich, wenn Professor Kothe davon spricht, den findet man ja heute sogar in den Urteilen des Bundesarbeitsgerichtes, das dann sagt, da ist kein kooperativer Suchprozess durchgeführt worden und deswegen scheitert eine krankheitsbedingte Kündigung. Aber wenn man sich das mal verinnerlicht, was schon diese sprachliche Bezeichnung bedeutet für das, was dort vorgehen soll, dann merkt man auch, wo die Chancen liegen. Wenn also beide Seiten sich einbringen und Wege suchen können, das hat es doch früher gar nicht gegeben, so etwas. Das ist so eine fantastische Neuerung, dass man da eigentlich, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, auch die Chancen schnell sieht.
Ja.
Aber man muss auch dran glauben.
Ja, genau. Gibt es einen Weg, wie man diesen Glauben stärken kann, beziehungsweise, dass man das irgendwie populärer macht, dass man die Krankenkassen oder insgesamt die Sozialversicherungsträger stärker dazu motivieren kann, das auszubauen, das besser anzubieten? Hast du eine Idee?
Ja, also ein Beispiel ist ja, um fürs BEM wirklich Stimmung zu machen, die Verleihung der BEM-Prämie. Die läuft ja in Schleswig-Holstein schon viele Jahre und wir haben auch aus unseren Beratungsbetrieben auch immer Preisträger in jedem Jahr dabei gehabt. Diese Preisträger werden die Fälle sozusagen dann auch der Öffentlichkeit durch die Vergabe der BEM-Prämie ja, demonstriert. Und das sind ja wirklich ja, positive Fälle, von denen man lernen kann, von denen man mitgerissen werden kann sozusagen. Ja. Da müsste man sich nochmal überlegen, wie man eine solche BEM-Preisverleihung nachhaltig auch fürs BEM einsetzen kann. Weil wenn ich so die Jahre zurück erinnere, dann gibt es diese Veranstaltung zur Verleihung der BEM-Prämie, meistens auch mit dem Fernsehen dabei. Es gibt dann abends einen Beitrag im Fernsehen mit dem positiven Beispiel.
Ja.
Aber es wiederholt sich nicht. Das ist einmalig und wer es nicht gesehen hat, da wird nicht nachgefüttert sozusagen. Aber wir haben diese Beispiele. Also wir haben die Betriebe, in denen es so läuft. Wir haben Betriebe, die nicht nur mit Leistungen von außen, teilweise mit eigenen Leistungen auch Umbauarbeiten vorgenommen haben oder so, um die Weiterbeschäftigung zu ermöglichen. Und das lohnt sich einfach, diese Fälle immer wieder zu zeigen. Und dazu müsste man eigentlich Mittel und Wege finden, damit es nicht nur bei der einen tollen Preisverleihung bleibt und der entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit, sondern dass das dauern wird. Wir haben sie auf unserer Internetseite stehen. Da haben wir dann die Mitschnitte aus den Fernsehbeiträgen, für die wir bis heute Jahr für Jahr Geld bezahlen, dass wir die veröffentlichen dürfen. Die stehen auf unserer Internetseite. Man kann sich dann das ansehen. Und bisher war es auch so, dass dieses Fernsehen meistens in einen Kleinbetrieb gegangen ist, um dort ergänzend zu der Berichterstattung über die Feier der Preisverleihung dann ein praktisches Beispiel aus dem Betrieb zu senden. Und das sind häufig dann die Kleinbetriebe auch gewesen, gerade kleine Werkstätten. Und wie gesagt, das haben wir auf der Internetseite auch mit Beispielen. Und das lohnt sich einfach, die auch mal anzusehen.
Das machen wir auf alle Fälle, dass wir diese Links auch nochmal mit aufnehmen in die, in die Zusatzinformationen hier zum Podcast. Mhm. Das ist eine tolle Sache. Ja, ich weiß auch, dass in Hamburg das ähnlich gemacht wird, dass das Hamburg-Journal dann diese Prämierungen wirklich gut begleitet, auch das Hamburger Abendblatt. Und dass das auf alle Fälle erstmal dann das stärkt, also die Nachfrage stärkt. Übrigens ein Kuriosum da mal am Rande. Wir haben mal vor 4-5 Jahren, als ich noch in der Beratungsstelle Handicap in Hamburg war, gab es eine bundesweite Diskussion zum BEM und zur Unterstützung von BEM. Und da hat unsere Kanzlerin, Frau Merkel, einmal in einer öffentlichen Bekanntmachung zwei Sätze zum BEM gesagt. Und unsere Beratungszahlen sind unendlich in die Höhe geschnellt. Also da kann man mal sehen, was von populärer Stelle aus, also was da passiert, wenn da wirklich ein Wille ist, das zu stärken. Das ist schon bemerkenswert. Ja, toll. Vielen Dank erstmal, Klaus.
Also das wäre ja vielleicht ein Ansporn, unseren Ministerpräsidenten Günther, der ja im Moment auch viel von den Medien gefragt ist, mal fürs BEM zu gewinnen.
Ja. Ich bin ja da überhaupt der Meinung, dass das BEM so populär werden sollte, dass jeder selbstverständlich, wie er informiert ist über die Möglichkeiten von Arbeitslosengeld oder Möglichkeiten also von Krankengeld, so selbstverständlich sollte er wissen, dass es ein BEM gibt. Ne? Also jeder Mitarbeiter in den Unternehmen. Wir arbeiten dran, unter anderem auch mit diesem Podcast. Ja. Okay, erst bis hierher vielen Dank, lieber Klaus. Vielen Dank für deine Zeit und für dein vieles Wissen dazu und dass du das mit uns geteilt hast. Dankeschön.
Dankeschön.
Ich habe dann Klaus Leuchter, wie jeden meiner Gesprächspartner, Partnerinnen, nach seiner Sicht auf die auf den Qualifizierungsbedarf von BEM-Verantwortlichen, von BEM-Beraterinnen gefragt. Und hier ist seine Antwort darauf. Klaus, du bist ja der Leiter der BEM-Akademie hier in Schleswig-Holstein Und es geht immer wieder auch in dem Podcast hier darum, und es ist auch mein Interesse, immer wieder herauszufinden, aus welcher Perspektive, welche Weiterbildungsqualifizierung, welche Qualifizierung angeboten werden sollte, um einen Berater gut ausgerüstet zu haben, eine Beraterin gut ausgerüstet zu haben. Was sollte eine BEM-Beraterin wissen zu einem?
Ja, also natürlich geht es einmal um die Rahmenbedingungen des BEM, Fragen des Datenschutzes, Organisation im Betrieb, bis hin zu der Durchführung des BEM-Gespräches. Das Oberste wäre aber, dass der Gedanke eines kooperativen Suchprozesses so vermittelt werden kann, dass an dem BEM aus voller Überzeugung mitgewirkt wird. Wenn man das schafft, dann haben diese Organisationsfragen innerhalb eines Betriebes eine untergeordnete Bedeutung. Also das ist viel wichtiger zu wissen, dass man tatsächlich über das BEM es schafft, Krankheitsfälle zu verkürzen, Krankheitszeiten für den Betrieb zu reduzieren, Kosten zu sparen. Gerade die organisatorischen Fragen führen immer im Kopf bei vielen Menschen, dass alles erstmal Geld kostet und dass BEM eher teuer ist und für den Betrieb vielleicht ja dann auch gar nichts bringt, weil die Vorstellungskraft fehlt. Also diese Überzeugung zu erzielen, dass es sich lohnt, mit dem BEM im Betrieb auch zu arbeiten, das halte ich für wichtiger als die reinen organisatorischen Fragen, die man natürlich auch an vielen Stellen nachlesen kann und mit einem Buch gut ausgestattet, ne, kann man auch tätig werden. Aber die reine theoretische Beschäftigung damit reicht nicht, um wirklich mit einer solchen Überzeugung auch dann im Betrieb tätig zu werden. Und deswegen nochmal Stichwort kooperative Suchprozess.
Und kooperativ heißt dann, man müsste in einer Ausbildung so die handelnden Akteure alle an einen Tisch bringen. Das heißt also nicht nur jetzt in deinem Fall, du bist ja in Klein- und Kleinstbetrieben unterwegs, also auch viel in Handwerksbetrieben, sondern man müsste dann auch mal so im Einzelfall versuchen, Reha-Träger, Sozialversicherungsträger mit ins Boot zu holen. Das wären dann die kooperativen Akteure, die da sind. Oder wie ist das?
Ja, einmal geht es natürlich um die betrieblichen Akteure, die ja in größeren Einheiten ja doch nicht nur ein BEM-Team unter Umständen bilden, sondern auch wer insgesamt am BEM-Verfahren irgendwie eingebunden ist. Das sind dann nachher doch eine ganze Anzahl von Personen, die zu schulen sind. Wenn man das in Schulungen noch kooperieren oder verbinden könnte mit einer Beteiligung von Reha-Trägern, die unter Umständen mitlernen und gleich Unterstützung anbieten, das ist eine Idealvorstellung. Das wäre natürlich schon toll, wenn die sich öffnen würden und dafür auch Zeit investieren und so etwas mitmachen würden. Aber betriebsintern so Überzeugungsarbeit zu leisten. Und auf einer meiner Folien habe ich also ein Zitat aus einer Zeitung, weil als ich das las, es hat mit dem BEM überhaupt nichts zu tun, da hat sich jemand, weil ihm mit 66 Jahren langweilig wurde, er hat sich einen modernen Anhänger gekauft und bietet den Transport von Pferden an und beschrieb dann, dass er mit diesem fremden Pferd, das er jetzt irgendwo abholen soll und dann fahren sollte, er macht auch Transporte durch ganz Deutschland, dass er manchmal 2 Stunden investiert, weil es kommt für ihn überhaupt nicht in Frage, irgendwie mit der Peitsche zu schlagen und das Pferd in den Anhänger zu bringen. Und also man kann ja ohnehin Führungskräfte mit Pferden schulen. Das ist ja auch schon seit vielen Jahren auch bekannt, dass so etwas ganz erfolgreich läuft. Aber hier hat er so, ohne dass er so etwas kannte, das so beschrieben, wie er daran geht und versucht, also ein Pferd zu motivieren, auf den Anhänger zu gehen. Und er hat einen Pony, das gerne auf dem Anhänger mitfährt. Und eine seiner entscheidenden Sätze waren, als ich das las in der Zeitung, wo ich gedacht habe, das bringe ich meinen BEM-Seminare ein, dass er sagte, er war ganz umgehauen davon, von dieser Erfahrung, dass in dem Moment, wo das Pony vorangeht auf den Anhänger, das Pferd, das vor dem sich gesträubt hat, gerne folgt. Und zusammen stehen sie dann auf dem Anhänger und das Pony macht auch lange Fahrten gerne mit. Mhm. Und dann läuft es friedlich ab. Und da habe ich gedacht, wenn wir so lernen würden, in Betrieben mit Menschen umzugehen, die nach schwerer Erkrankung zurückkommen, dann haben wir es begriffen.
Ja, das okay, schön. Ja, der zweite Teil meiner Gespräche in Schleswig bei der BEM-Akademie, den habe ich geführt mit Finja Jebens. Und Finja ist eine Berufseinsteigerin. Ich fand es interessant, ihre Erfahrungen einmal zu erfragen. Wir haben die Gespräche beide an einem heißen Sommertag bei offenem Fenster aufgenommen und man hört manchmal einen kleinen leichten Hintergrund, zum Beispiel Vogelgezwitscher. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr, man muss dann auch wirklich sehr genau hinhören. Wir sind in Schleswig und der zweite Teil meines Gesprächs bei ESA, bei der ESA, dem Verein zur Förderung der betrieblichen Eingliederung, eingliedern statt ausgliedern in Schleswig. Ich spreche mit Finja Jebens. Finja ist BEM-Beraterin und Gesundheitsmanagerin und seit einigen Wochen hier bei der ESA.
Finja. Hallo. Ja. Vielen Dank, dass ich hier mit dir sitzen darf.
Ja, und ich freue mich, dass so eine junge Frau endlich mal etwas, das nachwächst zum Thema. Du bist ja noch gar nicht so weit weg von der Ausbildung, die du in Flensburg gemacht hast. Wie war diese Ausbildung? Das war, glaube ich, die Ausbildung zur Prävention und zur Gesundheitsförderung, hat, glaube ich, was mit Public Health zu tun. Mhm. Und das hast du in Flensburg studiert. Wie war das so?
Ja, also der Studiengang Prävention und Gesundheitsförderung ist ein Teil des Public Health, also so ein bisschen spezifischer, einfach nur auf die Prävention und die Gesundheitsförderung gerichtet. Mhm. Und ja, ich habe vorab einen Bachelorstudiengang in Erziehungswissenschaften studiert. Also ich habe den pädagogischen Zweig gewählt und didaktische und methodische Erfahrungen gesammelt, die jetzt natürlich mir in der Erwachsenenbildung dann auch zugutekommen. Und habe dann einen Master in den Gesundheitswissenschaften gewählt, mhm, der vor allen Dingen auf Gesundheitsförderung abgezielt war und auf Gesundheitsförderung im Setting, das heißt halt Betrieb oder in anderen Lebenswelten, mhm, wo das BEM dann ein kleiner Teil des Ganzen war.
Ja.
Und von daher komme ich eigentlich ursprünglich mehr aus der praktischen Gesundheitsförderung.
Okay, das heißt, du weißt gut Bescheid, wen man anzapfen kann, wenn man in einem Betrieb eine professionelle Gesundheitsförderung, vielleicht ein Gesundheitsmanagement etablieren will.
Genau, so. Also, da bin ich ausgebildet für in verschiedenen Settings, in der Kommune, in Schulen, in den Betrieben, in Kindergärten, wie auch immer, Gesundheitsmanagement zu etablieren, aber halt auch ja, Gesundheitsförderung im Großen und Ganzen.
Mhm. Okay, war die Ausbildung für dich so okay? Würdest du das wieder machen?
Ja, immer. Also ich habe mich nach meiner beruflichen Ausbildung sofort dazu entschlossen, diesen Master zu studieren. Und okay, bin auch immer noch sehr zufrieden damit.
Ja, das ist ja auch ein lohnendes Thema und das wird auf alle Fälle ein Thema bleiben, ein zunehmend,
Eigentlich wäre es ein stärker zunehmendes Thema, oder es ist ja in der Gesellschaft so, dass sich viel mehr mit Gesundheitsförderung und Prävention auseinandergesetzt wird. Leider ist dann das doch so, dass wir die letzte Kohorte sind, die den Studiengang studieren durfte. Ach. Und er dann ausläuft. Und somit in Flensburg oder in Schleswig-Holstein dieser Studiengang nicht mehr angebunden werden
darf. Mhm, aber an anderer Stelle wird das weitergeführt?
Ähnlich, ja. Public Health gibt es ja weit verstreut im ganzen Bundesgebiet. Mhm. So jetzt speziell nur auf Prävention und Gesundheitsförderung fixiert, gibt es einen vergleichbaren in Schwäbisch Münd, aber so an sich nichts weiter in Deutschland. Mhm. Und da sind wir auch ziemlich traurig drüber.
Das kann ich verstehen. Okay, dein Studiengang war ein Teil des Public Health-Zweiges, des Fachbereiches. Mhm. Und du hast eben halt dich darauf spezialisiert. So. Mhm. Und jetzt sagst du, hattest du gerade gesagt, die wollen das abschaffen.
Ja, die wollen das abschaffen. Naja, das, der Studiengang wurde halt von EU-Fördergeldern finanziert und das ist ausgelaufen. Und daraufhin hat die Uni ihr Konzept geändert und der Masterstudiengang passte dort nicht mehr so richtig rein.
Ja, und wo findet denn dieser Studiengang, den du jetzt absolviert hast, wo findet der Anschluss? Das heißt, du könntest dann jetzt nochmal darauf was anderes satteln oder für welche Beratungsgeschichten bist du denn jetzt ausgebildet?
Ja, ich bin in der Konzeptentwicklung ausgebildet, also Konzepte zur Gesundheitsförderung, dann zur gesundheitlichen Beratung. Also natürlich bin ich nicht darauf ausgebildet, Psychotherapien zu machen, aber Gesundheitsberatung, Beratungsgespräche führen, das liegt auf jeden Fall in meinen Kompetenzen. Mhm. Und dann wäre es halt mal möglich, in die Betriebe zu gehen und betriebliches Gesundheitsmanagement zu etablieren oder Konzepte dort zu entwickeln, in Kommunen, in Ämtern, um dann den Setting-Ansatz halt durchzuführen in der Stadt oder im Kreisgebiet.
Okay.
Also da gibt es doch einige Möglichkeiten. Man kann natürlich dann auch in die Wissenschaft gehen und weiter forschen zur Prävention und Gesundheitsförderung. Aber ich bin da dann eher so der praktische Typ.
Ja. Gut. Bist du hier bei ESA gelandet, also im Verein zur Förderung der betrieblichen Eingliederung und darin in dem Projekt der BEM-Akademie, die von Klaus Leuchter geleitet wird. Was machst du hier?
Ja, momentan werde ich noch eingearbeitet und arbeite Klaus ein wenig zu, schaue mir an, was seine Aufgaben sind, welche Tätigkeitsbereich er so abdeckt. Mhm. Und durch die ganzen Termine, die wir dann gemeinsam wahrnehmen, lerne ich ja dann auch, was dann später auf mich zukommen wird. Es beschränkt sich momentan vor allen Dingen auf die Organisation und Vorbereitung von Seminaren zum BAM. Mhm. Wir bieten halt ein Grundlagenseminar, aber auch fortführende Seminare an oder betriebsinterne Schulungen zu Führungskräften. Und dort bin ich gerade so aktiv, um da dann die Seminare vielleicht noch ein bisschen auszugestalten. Und dann auch die Akquise von Kunden. Nebenbei erarbeite ich immer noch Maßnahmen, um den Bekanntheitsgrad des BAMs, aber auch der BAM-Akademie ein wenig zu steigern. Also was können wir machen, um Werbung zu machen für uns, aber auch einfach für die Sache an sich. Dann wer so aus dem BAM-Bereich kommt, der hat meistens auch Feuer gefangen für das Thema. Und umso wichtiger ist es, dass auch alle anderen so den Funken bekommen, dass der Funke überspringt und alle die Chancen und Möglichkeiten fürs BAM halt mitbekommen.
Ja, genau, dass es das BAM gibt, zum einen und zum anderen, dass es sich lohnt, dafür eben sich einzusetzen. Ja, genau. Toll. Ja, da bist du jetzt am Anfang und so wie ich dich jetzt hier so sehe, wird das noch ein Feuerwerk.
Ja, wir schauen mal, wie es weitergeht.
Du bist jetzt Wochen hier dabei und gab es da für dich überraschende Erkenntnisse bis jetzt? Wo hast du gesagt, das hätte ich mir jetzt während des Studiums so gar nicht vorgestellt. Das ist ja interessant. Oder gab es da irgendwie...
Also ich habe während des Studiums sicherlich vom BAM-Prozess gehört und auch was es beinhaltet. Allerdings war es nur ein kleiner Teilbereich meines Studiums und ich habe dann nebenbei durch Fortbildung mich mit der Reha an sich und auch mit dem BAM noch weiter beschäftigt. Für mich erstaunlich war dann doch, dass trotz der Fortbildung oder des Studiums ich einiges halt auch einfach in der Praxis noch nicht wusste, theoretisch, hat man viel Input bekommen, aber die Praxis ist dann doch nochmal eine ganz andere. Mhm. Und so fehlten mir zum Beispiel die Erkenntnisse, die aus den Sozialversicherungen kommen. Also auch so, oder Grad der Behinderung, Mindestausgleich, Gleichstellung, so, also was. Also das sind so, das ist für mich Neuland und da muss man sich dann halt jetzt auch erstmal reinarbeiten, wie wird das beantragt, welche Erfahrungen sind schon hier vorhanden, wie man am besten zu seinem Ziel kommt. Also das sind Sachen, wo ich halt einfach noch viel dazulernen kann. Ja. Und das war dann doch etwas überraschend, weil ich gar nicht darauf gekommen bin, dass das ja auch dazu gehört. Also so die Zusammenhänge, die kriegt man halt im Theoretischen nicht so mit. Und wenn man dann plötzlich mitten in der Praxis steht, dann merkt man schon, was da alles noch dranhängt.
Das ist konkret dann, ne?
Genau.
Also es müssen dann eben Anträge ausgefüllt werden und an wen schicke ich das dann? Und solche ganz praktischen Sachen.
Genau. Das ist wie in der Schule. Also man wird in der Schule... kriegt man nicht mit, dass man, oder wird einem nicht beigebracht, wie man eine Steuererklärung schreibt. Und wenn man dann aus der Schule rauskommt, wird man damit konfrontiert. Und so ist es jetzt bei mir auch. Ich komme aus der Uni und werde konfrontiert damit, wie ich dann Anträge schreibe und mit der Bürokratie klarkomme.
Sind denn bei dir da noch so Weiterbildungsmaßnahmen geplant, dass du da so ein bisschen stärker dich orientieren kannst?
Ja, also wir hatten schon mal darüber geredet. Erstmal habe ich ja noch ein kompaktes Wissen an meiner Seite. Also mit Klaus habe ich ja jemanden, der genau weiß, wie der Hase läuft nach so vielen Jahren im Geschäft. Und da bin ich auch ganz froh, dass man dann auf das Wissen und die Erfahrung zurückgreifen kann. Ansonsten habe ich auch meine Kollegen, die jetzt schon länger in der Thematik drinstecken und die man dann auch erstmal fragen kann, um so Grundlagen zu bekommen, aber auch so ist es sicherlich dann nochmal machbar, vielleicht einfach mal eine Schulung mitzunehmen, um da noch ein bisschen das Wissen zu vertiefen.
Ja, weil ich weiß, das Integrationsamt bietet da ja auch immer wieder so Schulungen an, die ganz preiswert sind dann auch. Du hast jetzt noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt, das ist ganz klar, und bist gerade dabei, dich zu orientieren in dem ganzen Feld. Gibt es da Dinge, die du ganz besonders gern machst?
In meinem Job?
Ja? Machst du lieber Akquise oder möchtest du lieber die Verknüpfung mit der Akademie, die du da ja hast, also Schulungen, Konzepte für Schulungen, ist das so dein Schwerpunkt?
Ja, oder? Also ich bin schon ziemlich aufgeschlossener und vielredender Mensch, von daher ist so Akquise mit Kunden auch meins. Ich telefoniere sehr gerne, aber ich stehe dadurch, dass ich diesen pädagogischen Background habe, auch sehr gerne vor Menschen und gebe mein Wissen weiter. Und ich freue mich sehr darauf, wenn die Seminare beginnen, dass man mich dann vorne stehen sieht und ich dann anfangen kann, da noch weitere Erfahrungen zu sammeln. Durch meine Ausbildung habe ich, glaube ich, das Know-how, da vorne eine kompetente Figur abzuliefern. Gepaart mit dem Wissen aus dem Background, falls ich dann doch mal irgendwelche Sachen vergesse, wird das, glaube ich, eine super Mischung.
Ja, und ihr seid dann ja auch ein tolles Team, ne? Das ist so, wie man sich die Übergabe im demografischen Wandel in einem Tandem vorstellt.
Ja.
Klasse. Stimmt. Was sind denn aus deiner Sicht die dringendsten Handlungsfelder mit Blick auf Schulungen und das, was du inzwischen jetzt auch aus der Praxis weißt? Was sind so die dringendsten Handlungsfelder, wo ihr euch bewegen solltet mit der BEM-Akademie? Mhm. Auch vielleicht sagst du auch nochmal was zur Zielgruppe, die ihr hier habt. Wen sprecht ihr eigentlich an?
Ja, in erster Linie sprechen wir ja Führungskräfte und BEM-Beauftragte, Personaler an. Für mich in den letzten Wochen ein sehr wichtiges Thema ist so die Informationsweitergabe an Arbeitnehmer. Also auch Werbung zu machen dafür, was die für Chancen haben, wenn sie zum BEM eingeladen werden, dass das BEM für sie geschaffen ist, um nach längerer Fehlzeit oder nach einer längeren Krankheitsphase auch wieder arbeitsfähig zu werden. Und da sehe ich so die Handlungsfelder im Ganzen, in dem BEM in der BAM-Disziplin einfach da noch ein bisschen aktiver zu werden und vielleicht noch Maßnahmen zu entwickeln, die dann halt die gesamte Bevölkerung ansprechen. Mhm. Die BAM-Experten, wie ich sie auch zum Beispiel im 4. BAM-Forum in Berlin kennengelernt haben, die wissen das alles. Mhm. Aber wenn man mal in den Umkreis schaut, bei mir jetzt auch im Freundes- oder Bekanntenkreis, was machst du da? Also das ist so, ja, also ich erstmal so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Und ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist, nachdem das BAM jetzt schon seit 14 Jahren im Gesetz etabliert ist, da jetzt noch weiter voranzuschreiten, damit es auch wirklich ein Erfolg wird. Mhm. Es ist toll, wenn die Arbeitgeber das wissen, aber es ist noch besser, wenn die Arbeitnehmer es auch einfordern können.
Ja, super.
Und ja, da sind wir gerade am Schauen, wie wir da am besten ansetzen können.
Toll, das BAM populär machen, da mache ich glatt mit.
Ja.
Okay, und was sind so die Inhalte, also welche Seminare bietet ihr an? Was sind das so für Inhalte?
Also es gibt ein Grundlagenseminar, BAM 1 nennen wir das. Mhm. Dort werden halt, der BAM-Prozess wird beschrieben, von der Einladung und den Informationen der Beschäftigten bis hin zur Beendigung des BAM-Prozesses mit dem Datenschutz und ja, welche Leistungen die Reha-Träger anbieten, dass man das halt verknüpfen kann, was man beantragen kann und solche Dinge. Und dann gibt es fortführende Seminare zum BAM-Gespräch richtig führen, also Kommunikation, eventuell auch mit wertschätzender Mitarbeiterführung, weil das ja irgendwie Hand in Hand geht. Wenn ich wertschätzend mit meinen Mitarbeitern umgehe und vernünftig mit denen kommuniziere, läuft das BAM und sonst läuft es halt einfach nicht. Und als anderer Punkt gibt es dann noch die psychischen Erkrankungen und Sucht. Ja. Okay. Da wir ja aus dem Suchtbereich kommen durch den Handwerkerfonds, ja, ist das auch nochmal ein Thema, auf das wir uns spezialisieren.
Ja, habt ihr die Termine für diese Veranstaltungen auf der Webseite oder?
Sie werden dort draufgestellt. Wir sind gerade am Planen. Also die ersten Seminare fangen im September an. Wir möchten gerne in ganz Schleswig-Holstein auftreten und so für jeden Kreis vielleicht so 2 Standorte oder so haben, wo wir dann auch immer mal wieder hinkommen. Mhm. Für 2019 läuft die Planung auch bereits und dann hoffen wir, dass wir bald schon die Termine rausgeben können, um dann, ja, dass alle auch ordentlich planen können, die Fortbildung in 2019 und bei uns vorbeikommen oder beziehungsweise zu unseren Seminaren kommen.
Ja, super. Das läuft an, glaube ich. Ich wünsche euch dafür viel Erfolg. Dir noch weiter einen guten Start hier. Man kann das noch so sagen. Und wir bleiben ganz sicher in Verbindung,
liebe Finja. Ja, das hoffe ich. Vielen lieben Dank.
Gerne. Ist dir vielleicht, das ist jetzt so ein Break, ist dir sonst noch was wichtig, was du darüber hinaus zum BAM sagen möchtest?
Auch nochmal zu dieser Aufklärung. Mhm. Ich habe ja nun eine berufliche Ausbildung gemacht als medizinische Fachangestellte und das war 2010, also 6 Jahre nachdem das Gesetz des BAMs ja schon vorhanden war. Mhm. Und trotzdem habe ich nie etwas darüber gehört. Mhm. Und als ich mich halt auf dieses Interview ein bisschen vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, dass das auch nochmal so ein Ansatzpunkt wäre. Also all die, die jetzt eine berufliche Ausbildung machen, sind halt Arbeitnehmer im Endeffekt, wenn sie fertig sind. Und das ist unglaublich wichtig, dass man neben WIPO und Englisch und Sport, was man alles in der beruflichen Ausbildung dann ja auch noch mitvermittelt, auch einfach ihnen diese Chance vermittelt und ihnen sagt, Mann, falls irgendwann mal sowas sein sollte und vielleicht auch erst in 40 Jahren, dann gibt es das BAM. Mhm. Ja, und wenn das dann sich durch alle Berufsausbildungen so durchziehen würde, hätten wir schon eine Menge Leute erreicht mit dem schönen Konzept des BAMs.
Das sehe ich auch so. Tolle Idee. Ja, Finja, ich habe dann noch die Frage, du hast ja jetzt das Studium hinter dir. Und was würdest du denn aus deiner jetzigen Sicht auf das Studium, was würdest du dir wünschen, was da noch stärker betont werden sollte oder was da noch mit aufgenommen werden sollte ins Curriculum?
Ja, wichtig wäre mir für uns jetzt in dem Studium, oder den Studiengang, der leider nicht weitergeführt wird, war BAM immer nur so ein Randthema im ganzen Großen. Und für mich jetzt in meiner Tätigkeit wäre es schon wichtig, BAM noch viel zentrierter zu behandeln. Also auch nochmal darauf zu schauen, was die Erkenntnisse eines betrieblichen Eingliederungsmanagements fürs BGM bringen, also fürs betriebliche Gesundheitsmanagement. Mhm. Was können wir daraus ziehen? Wie können wir das BGM dadurch vielleicht noch besser machen? Und wie könnte man da noch weiter das vernetzen, dass es wirklich ein großes Ganzes wird und nicht nur BAM und BGM und irgendwie müsste es zusammenpassen? Tut es aber manchmal einfach.
Es ist ja ohnehin wünschenswert, dass also diese Säulen, wie wir das lernen, dass diese Säulen nicht so statisch sind, dass man erkennt, dass diese Säulen ineinander, dass sie miteinander verknüpft werden müssen auf alle Fälle. Dann würden auch die einzelnen Instrumente wie das BEM, die Gesundheitsförderung und der Arbeits- und Gesundheitsbereich, der Schutz, die würden dann stärker miteinander verknüpft werden und sie haben einfach miteinander zu tun. Und die Erfahrungen, die man im BEM macht, kann man dann ja wieder tatsächlich zurückführen auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz und gucken, welches da verändert werden muss und dann mittels der Gesundheitsförderung zum Beispiel, ne, dass da irgendwelche brachliegenden Schätze, die man im BEM erkennt, heben könnte für den Betrieb, für das Unternehmen.
Für die Zusammenarbeit mit BGM und Arbeitsschutz ist das auch schon gegeben, also dass man da auch verhältnisorientiert arbeitet. Und wie gesagt, die Verknüpfung zwischen BAM und BGM, die fehlte mir da jetzt im Nachhinein noch ein wenig. Aber vielleicht kann man es dann ja noch besser machen.
Das kann man ganz bestimmt. Gucken wir da mal drauf. Vielleicht wirst du ja mal Dozentin an der Fachhochschule Flensburg, also an der Universität Flensburg ist das, ne? Und dann
eventuell, genau. Aber eigentlich bleibe ich lieber im ESA-Verein.
Das also war die Episode 7 mit Klaus Leuchter und Finja Jebens von der BEM-Akademie in Schleswig. Ihre Kontaktdaten und Links, die im Gespräch mit Klaus Leuchter angesprochen waren, finden Sie in den Shownotes auf Podigy. Wie immer, dort können Sie auch Kommentare, Wünsche und Anregungen hinterlassen. Darüber freue ich mich total. Ich mache diesen Podcast ja sozusagen ehrenamtlich. Es gibt inzwischen ca. 600 Hörer, das freut mich sehr. Und wenn Ihnen diese Gespräche gefallen, dann geben Sie doch gerne den Tipp weiter. Und wie gesagt, Feedback ist immer sehr willkommen. Die nächsten Episoden habe ich mit der Professorin Katja Nebe und Professor Wolfhard Kothe, beide von der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg in Halle aufgenommen. Dementsprechend wird der Schwerpunkt eine juristische Perspektive auf das BEM sein. Das Gespräch mit Katja Nebe hören Sie am 21.09. und das Gespräch mit Wolfhard Kothe dann am 26. Oktober. Bleiben Sie bis dahin gesund und achten Sie auf sich. Tschüss!